Moin, moin nach Hamburg. Mein Name ist Esther Taden und ich studiere Psychologie in Braunschweig in Niedersachsen. Ich war über den 1. Mai zu Besuch in Hamburg und habe nicht nur ordentlich in den Mai getanzt, sondern auch das unglaubliche Wetter an der Elbe genießen können. Für all diejenigen, die nach dem Feiertag nochmal zurück an die Arbeit müssen, viel Kraft, das Wochenende ist wieder in Sicht. Heute ist Donnerstag, der 2. Mai und nun viel Spaß mit Episode 149.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Vielen Dank, Esther, und guten Morgen, liebe Podcast-Freunde, an diesem nach 1. Mai Donnerstag. Mein Name ist Sebastian Günther und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute nicht alleine durch die Sendung führe, sondern dass eine Ihnen schon bekannte Stimme an meiner Seite sitzt, und zwar mein Kollege Alexander Berthold. Guten Morgen, Alex.
Guten Morgen, Sebastian. Also nicht nur meine Stimme sitzt hier, der restliche Körper ist Gott sei Dank auch hier.
Ein Glück. Er ist physisch anwesend. Alex, wie war denn dein 1. Mai? Entspannt auf der Couch, am See oder Steine schmeißend durch die City gezogen?
Nee, ich habe eine Zerrung in der Schulter, deswegen konnte ich keine Steine werfen. Nein, Spaß beiseite, bei mir war es sehr entspannt. Ich war an der Elbe, war fotografieren und einfach die Sonne genießen, weil so oft haben wir ja nicht so schönes Wetter hier in Hamburg.
Das stimmt. Welche Themen haben wir heute?
Ja, wir haben natürlich die große Nachlese zum 1. Mai. Außerdem schauen wir in die Regios nach Norderstedt auf ein Fahrradparkhaus, das noch nicht so richtig gut angenommen wird. Und wir sprechen mit unserer Gerichtsreporterin Bettina Mittelacher, die uns von einem der spektakulärsten Prozesse in Hamburg in der jüngeren Vergangenheit berichtet.
Wir starten jetzt. Im vergangenen Jahr sorgte ein Geiselnehmer für stundenlanges Chaos am Hamburger Flughafen. Jetzt beginnt der Prozess und unsere Gerichtsreporterin Bettina Mittelacher war für uns beim Auftakt dabei. Bettina, kannst du uns nochmal die Hintergründe des Falls schildern, bitte?
Damals, damit ist der 4. November vergangenen Jahres gemeint. Hintergrund dieser Tat, die sich dann entwickelte, war ein Sorgerechtsstreit, die ein junger Mann mit seiner noch Ehefrau hatte. Es ging um die kleine Tochter, damals 4 Jahre alt. Die Mutter hatte das alleinige Sorgerecht, der Vater hatte die Tochter über viele Monate nicht gesehen und wollte nun erzwingen, dass er Zugriff auf seine Tochter bekommt. Dazu hat er zu einer List gegriffen, um überhaupt erstmal in die Wohnung der Mutter und der Tochter zu kommen. Er hat nämlich sich als Inserentin, wohlbemerkt Inserentin, gemeldet auf eine Kleinanzeige, die die Frau geschaltet hatte, und hat sich mit ihr verabredet. Sie öffnete dann arglos die Wohnungstür, weil er sich auch mit verstellter Stimme vor die Tür gestellt hatte, sodass sie dachte, da steht tatsächlich diese Interessentin da. Und dann hat er das Kind an sich gerissen. Das so wirft es ihm auf jeden Fall die Anklage vor, dass er das Kind an sich genommen habe und gleichzeitig eine Waffe in der Hand gehalten habe und dann mit dem Kind verschwunden sei und die Mutter habe um Hilfe gerufen. Er stellt es ein bisschen anders dar. Er sagt nämlich, die kleine Tochter habe sich total gefreut, als sie ihren Vater gesehen hat, hat gesagt, hallo Papa, und sei mehr oder weniger freiwillig mitgegangen.
Und danach ist er dann ins Auto gestiegen und zum Flughafen. Was passierte dann?
Ja, er fuhr zum Flughafen in einem Mietwagen und hat auf dem Weg dahin am Flughafen auch Schranken durchbrochen mit dem Wagen. Man kommt da ja nicht so ohne weiteres mit dem Zivilwagen aufs Rollfeld. Das ist ja auch so gedacht, dass es eben nicht so passieren soll. Nachdem er also diese Schranken durchbrochen hatte, fuhr er aufs Rollfeld und parkte neben einer Maschine der Turkish Airlines. Der Mann ist türkischer Staatsbürger und wollte erreichen, dass er mit seiner kleinen Tochter in die Türkei ausreisen kann. Auf dem Weg dahin beziehungsweise am Flugzeug soll er dann um sich geschossen haben, 2-mal. Laut Anklage warf er außerdem Molotow-Cocktails. Das Kind war die ganze Zeit mit im Auto. Wir erinnern uns, ein 4 Jahre altes kleines Mädchen. Und der Mann wollte also Druck ausüben, damit ihm eine Maschine zur Verfügung gestellt wird, damit er mit seiner Tochter ausreisen kann. Es gab mehrere Telefonate über den Notruf, in denen der Mann seine Forderungen formuliert hat. Unter anderem hieß es dann, ich habe dreimal Bomber, ich bin jetzt Flughafen. Dann hat er gefordert, dass man ihm diese Maschine zur Verfügung stellen müsse. Er hat weiterhin gesagt, es gibt Bombe, man kann sie auch aus der Ferne sprengen lassen, wir können alle sterben. Entweder man lasse ihn wegfahren oder sie sollen uns töten. Also das waren schon massive Drohungen, die der Mann da ausgesprochen hat. Das lässt sich auch schwer leugnen von ihm in der Hauptverhandlung, denn es gibt ja sicherlich Aufzeichnungen dieser Notrufe. Viele Menschen waren dabei, wie er im Wagen war und wie er auf dem Rollfeld war. Dass er zumindest mit der Pistole hantiert hat, haben sicherlich viele Menschen gesehen. Das hat ja für ungeheuren Aufruhr gesorgt.
Jetzt beginnt der Prozess. Wie wirkt der Angeklagte auf dich?
Also der Mann wirkte wirklich niedergeschlagen, wenn man überlegt, was ihm vorgeworfen wird. Da hat man ja den Eindruck, da ist ein zu allem entschlossener Mensch. Jetzt saß da aber ein Mann, der niedergeschlagen und eigentlich eher gleichgültig wirkte, mit leerem Blick, so als habe er sich in sein Schicksal gefügt, dass er eben mit seinen Forderungen gerade nicht durchdringen kann und dass ihm sehr wahrscheinlich eine mehrjährige Haftstrafe droht.
Ich habe in dem Artikel von Daniel Herder und dir, unserem Kollegen, auf abendblatt.de gelesen, dass er auch oder dass er emotional wurde, als es um seine Tochter ging, als er darüber was gesagt hat. Kannst du uns das einmal berichten?
Ja, absolut. Da wurde es sehr emotional. Der Vorsitzende Richter hat ihn aufgefordert, er möge doch mal seine Tochter beschreiben. Und in dem, was der Angeklagte dann gesagt hat, da klang wirklich sehr viel Vaterstolz durch. Wörtlich sagte er, die Schönheit meiner Tochter kann ich nicht beschreiben. Die Worte, die ich im Türkischen kenne, sind nicht ausreichend. Also ein absolut verzückter Vater, so kam das bei den Hörern an.
Für was wurde der Angeklagte denn jetzt angezeigt? Also was wirft die Staatsanwaltschaft ihm konkret vor? Ich kann mir vorstellen, Entführung wird dabei sein. Und was droht ihm? Du hast vorhin schon von einer mehrjährigen Haftstrafe gesprochen.
Also die Staatsanwaltschaft wirft ihm zum einen Geiselnahme vor, außerdem Entziehung Minderjähriger. Da geht es ja um den Vorwurf, die kleine Tochter mit sich genommen zu haben. Außerdem ist er wegen Körperverletzung angeklagt und diverser Waffendelikte. Ihm droht, wenn man mal allein die Geiselnahme zugrunde legt, eine Mindeststrafe von 5 Jahren. Also auf Geiselnahme steht eine Strafe von 5 bis 15 Jahren. Und das wird also, wenn er dann verurteilt wird, und davon gehe ich aus, weil er hat ja auch einige Taten gestanden und es gibt viele, viele Zeugen für das, was er am Flughafen gemacht hat, dann wird er sicherlich mehrere Jahre ins Gefängnis wandern. Es ist allerdings auch eine psychiatrische Sachverständige im Prozess dabei, die dazu da ist, darüber Auskunft zu geben, in welchem psychischen Zustand der Angeklagte damals war. Und möglicherweise ergeben sich dadurch, also durch die Einschätzung der Sachverständigen, noch Milderungsgründe, die das Ganze ein bisschen milderen Licht erscheinen lassen kann. Aber jedenfalls eine mehrjährige Haftstrafe.
Der Angeklagte hat angekündigt, für die entstandenen Schäden aufzukommen. Wie glaubwürdig ist diese Aussage denn deiner Meinung nach? Es geht schließlich um Millionen.
Also dazu muss man sagen, dass der Flugbetrieb für etwa 18 Stunden, also für die Zeit, die sich dieses Drama am Flughafen abspielte, gesperrt war. Also da ging nichts, keine Starts, keine Landung. Der Flughafen hat schon angekündigt, dass er von dem Angeklagten eine 500.000 Euro in etwa verlangen werde. Hinzu kommen sicherlich noch weitere Forderungen von den Fluggesellschaften, die ja betroffen waren, die ihre Passagiere nicht transportieren konnten. Ich könnte mir vorstellen, dass das in die Millionen geht. Das ist sicherlich eine Summe, die der Angeklagte, auch wenn er dazu bereit sein mag und das auch entsprechend erklärt hat, wohl nie wird bezahlen können.
Bettina, vielen Dank für deine Beobachtung dieses Prozesses. Mehr Informationen gibt's natürlich auf abendblatt.de. Da hast du zusammen mit unserem Kollegen Daniel Herder was dazu geschrieben. Morgen als kleiner Tipp kommt eine neue Folge unseres True Crime Podcasts mit dir und Professor Püschel, dem Tod auf der Spur. Kannst du vielleicht den Podcast-Freunden eine kurze Promo geben, womit ihr euch beschäftigt in der neuen Folge?
Also in der neuen Folge wird es um den Mord an einem 16-Jährigen gehen. Diese Tat fand im Oktober 2016 statt, am 16. Oktober, um genau zu sein. Es ist bis heute immer noch vollkommen unklar, wer der Täter war, was das Motiv war. Dieser 16-Jährige ist niedergestochen worden, als er mit seiner Freundin ganz harmlos an der Alster saß. Man rätselt, was dahinter stecken kann. Wir fordern ausdrücklich unsere Hörer dazu auf, sollte es noch jemanden geben, der damals Beobachtungen gemacht hat, dass er sich bitte als Zeuge melden möge, damit diese wirklich schlimme Tat doch noch aufgeklärt wird. Natürlich ist die Polizei weiter dran, ermittelt weiter in alle Richtungen. Es wird wahnsinnig viel unternommen, um diesen Kriminalfall doch noch aufzuklären. Außerdem haben wir mit der Mutter gesprochen, des Verstorbenen, die uns schildert, wie sie mit ihrer Trauer umgeht.
Vielen Dank, Bettina Mittelacher. Sie ist unsere Gerichtsreporterin und hat uns berichtet über den Prozess gegen den Geiselnehmer vom Hamburger Flughafen. Ihren Podcast, dem Tod auf der Spur, den finden Sie natürlich in der Abendblatt-Podcast-App und überall dort, wo es Podcasts gibt. Schon seit 2015 gibt es die Radstation Norderstedt. Doch das Fahrradparkhaus kommt nicht so richtig ins Rollen. Wir fragen mal beim Betreiber nach und sind jetzt verbunden mit dem Filialleiter der Radstation Norderstedt, Martin Restle. Herr Restle, wie erklären Sie sich die mangelnde Auslastung von gerade mal 38% des Fahrradparkhauses? Das Pendant in Bergedorf ist im Gegensatz mit 87% Auslastung ziemlich gut genutzt.
Also ich glaube, dass der Verkehrsknotenpunkt in Norderstedt einfach kleiner ist als der in Bergedorf. Wenn man sich das anschaut, dann geht da die Regionalbahn und die S-Bahn in Bergedorf. Und in Norderstedt ist es halt eine U-Bahn mit einer Endhaltestelle und der AKN mit einer Endhaltestelle. Und das sieht man auch deutlich, wenn man aus der S-Bahn in Bergedorf aussteigt, dann ist der Bahnhof voll. Was hier an der U-Bahn rauskommt, ist übersichtlich. Das ist einfach nicht so viel Durchgangsverkehr, dass viele Leute in Norderstedt ihr Fahrrad abstellen würden.
Aber ist es dann zu groß geplant für den Standort?
Die Größe der Radstation macht, denke ich, nicht viel von den Betriebskosten aus. Also ob ich jetzt für 100 Plätze jemanden brauche, der an der Kasse steht, oder für 400 Plätze jemanden braucht, der an der Kasse steht, das kostet das Gleiche. Wir haben Platz in der Auslastung und wir können da besser werden. Es ist wahrscheinlich anders geplant worden, als mit mehr Luft nach oben, mit einer Reserve geplant worden.
Welche Pläne haben Sie denn, damit die Radstation doch noch zum Erfolg werden könnte?
Wir wollen unser Marketing umstellen. Also bisher haben wir viel auf Mundpropaganda gesetzt und da haben uns auf dem Marktplatz hier am Rathaus platziert und Flyer verteilt. Das wollen wir in Zukunft anders gestalten, dass wir für auch bei Arbeitgebern in der Umgebung hier ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit machen, einfach den Leuten, die hier arbeiten, bewusster machen, dass man hier sein Fahrrad abstellen kann. Wir überlegen, ob wir zum Beispiel Erste-Hilfe-Kurse oder Reparaturkurse bei uns anbieten, einfach um mehr Öffentlichkeit zu schaffen für die Radstation, dass das bewusster wird hier bei den Leuten in der Umgebung, dass wir existieren. Das sind so unsere großen Pläne.
Die Radstation Norderstedt ist ja wirklich nicht nur ein Parkhaus, sie bieten ja auch Service an für diejenigen, die es nicht kennen. Was erwartet die Radfahrer denn bei Ihnen?
Die Radstation an sich ist kein reines Fahrradparkhaus. Also das Radstation ist ein Logo vom ADFC und damit man das benutzen darf, muss man eine Werkstatt haben, man muss Fahrräder verleihen, man muss einen Laden haben, um Zubehör für Fahrräder zu verkaufen. Wir bieten Services an für E-Bikes. Das Besondere bei uns ist, glaube ich, dass wir wenig mit Terminen arbeiten. Also unser Hauptgeschäft ist tatsächlich, jemand kommt mit einem Problem an seinem Fahrrad an, sagt, er möchte das repariert haben und wir nehmen den Auftrag sofort an und der ist dann in der Regel innerhalb von einer Woche fertig.
Was kostet denn die Benutzung der Radstation bei Ihnen in Norderstedt?
Also das Jahresticket kostet 50 €. Wir haben Monatskarten für 5 und Tageskarten für 50 Cent.
Und die Stadt Norderstedt unterstützt die Radstation ja auch mit mehreren 10.000 Euro im Jahr. Wie ist denn das Feedback der Stadt?
Bis jetzt habe ich nichts Negatives über uns gehört.
Vielen Dank an Martin Restle, den Filialleiter der Radstation in Norderstedt. Der 1. Mai und Hamburg haben eine manchmal etwas schwierige Beziehung. Gab es doch in der Vergangenheit viele Ausschreitungen und regelrechte Straßenschlachten. Dank der Erfahrung der Polizei und neuen Einsatzplänen war es in den letzten Jahren aber deutlich ruhiger.
Richtig, Alex, aber wie lief der gestrige 1. Mai denn nun ab in Hamburg? Ruhige Demonstration oder am Ende doch Krawall und Remi-Demi auf den Straßen? Dazu nimmt jetzt die Pressesprecherin der Polizei Hamburg, Sandra Levgrün, hier bei uns Stellung. Frau Levgrün, wie fällt die Einsatzbilanz der Polizei zum 1. Mai aus?
Die Polizei zieht tatsächlich eine sehr positive Bilanz. Wir hatten ja heute zahlreiche Versammlungen und Aufzüge, die angemeldet waren. Und allesamt waren wirklich sehr friedlich. Das muss man mit jetziger Uhrzeit tatsächlich sagen. Wir gucken jetzt natürlich noch so ein bisschen in die Nacht, in die Abendstunden, ob dann sich auch wirklich alle daran halten und nicht doch noch Einzelpersonen oder Kleingruppen irgendwo Straftaten begehen. Aber heute müssen wir tatsächlich sagen, war es ein sehr, sehr ruhiger 1. Mai. Viele Menschen haben sich versammelt und friedlich ihre Meinung kundgetan.
Wie viele Einsatzkräfte waren am 1. Mai im Einsatz?
Die Polizei war heute mit ungefähr 1.800 Einsatzkräften im Einsatz. Und davon waren ungefähr 350 auswärtige Kräfte. Das heißt, wir haben Unterstützung aus anderen Bundesländern erhalten und natürlich auch von der Bundespolizei.
Was können Sie uns zu den Teilnehmerzahlen sagen?
Insgesamt müssen wir feststellen, dass die Versammlungen regen Zulauf hatten. Also viele oder fast alle der Versammlungen haben mehr Teilnehmende bei sich gehabt, als die Veranstalter zunächst prognostiziert haben. Und das ist doch eine sehr positive Nachricht und positive Botschaft, zumal alle Versammlungen sehr friedlich verlaufen sind.
Am Vorabend des 1. Mai findet ja immer die sogenannte Walpurgisnacht statt. Was können Sie uns dazu sagen? Wie fällt da Ihr Fazit aus?
Die Walpurgisnacht ist sehr friedlich verlaufen. Wir hatten dort eine angemeldete Versammlung im Bereich des Schanzenviertels und hatten auch da mehr Teilnehmer als erwartet. Und hier war aber auch alles störungsfrei. Es gab ein bisschen Pyrotechnik auf dem Dach der Flora, eine kleine Grußadresse. Aber ansonsten verlief das alles sehr friedlich. Darüber sind wir als Polizei zumindest sehr froh.
Vielen Dank an die Pressesprecherin der Polizei Hamburg, Sandra Levgrün. Ich weise darauf hin, weil Frau Levgrün es ja auch erwähnt hat, dass das Statement alles beinhaltet, was bis Redaktionsschluss des Podcasts um 21 Uhr geschehen ist. Und wir sind auch schon am Ende der heutigen Folge. Die Polizei hat den 1. Mai gut überstanden. Wir hoffen, dass alle gesund ist, aber das nächste große Ereignis, das steht ja schon vor der Tür. Alex, wie sehr freust du dich denn auf diesen Freitag?
Also ich habe sämtliche Auslandsflüge gecheckt, ob ich irgendwie noch die Stadt verlassen könnte. Ich muss gestehen, ich bin kein Derby-Fan, was daran liegt, dass ich als HSV-Sympathisant nicht so richtig gute Erinnerungen an Derbys habe. Und am Freitag droht ja die wohl größte Demütigung in der HSV-Geschichte, der Aufstieg des FC St. Pauli in unserem Wohnzimmer. Das wird sicherlich für die Polizei auch nochmal ein sehr heikler Tag und ich glaube, ich lege mich schlafen während der 90 Minuten.
Aber du sagst oder du gehst davon aus, dass der FC St. Pauli am Freitag aufsteigen wird oder ist da noch das leise Prinzip Hoffnung, dass es nicht am Freitag passiert?
Also wenn Sie ein Herz für Polizisten haben, dann einigen Sie sich mehr oder weniger auf einen Unentschieden und auf keinen Aufstieg. Wobei, reicht ein Unentschieden nicht sogar für St. Pauli?
Das kann sein. Mal dich als HSV-Fan gefragt. Reden wir mal nicht über den FC St. Pauli, das werden wir nämlich genug tun in den nächsten Wochen.
Können wir ruhig. Ich habe großen Respekt vor dem, was die in dieser Saison geleistet haben und die steigen völlig verdient in die Bundesliga auf. Ich kann damit tatsächlich leben, auch wenn es natürlich einen Teil meiner Seele echt zerstört.
So, und jetzt reden wir über den Rest deiner Seele und fragen einfach mal nach, warum hat es, wir müssen ja sagen, wahrscheinlich beim HSV in diesem Jahr schon wieder nicht geklappt. Zweitliga-Dino, auch ein schöner Titel.
Ja, man könnte ja diese ominöse Uhr, die damals in der Bundesliga hing, so wie lange man in der Bundesliga ist, vielleicht nochmal aus dem Museum zurückholen und auf zweite Liga umprogrammieren. Würde ja vielleicht Sinn ergeben. Ja, die Warum-Frage, ich glaube, da müssten wir 12 Sondersendungen zu machen, um die ganzen Verfehlungen darzulegen. Kurz gemacht, keine besonders gute sportliche Führung. Ich bin kein Fan vom Trainer und die mentale Widerstandsfähigkeit der Mannschaft jetzt gerade in der Crunch-Time war auch überschaubar. Von daher, am Ende bekommt man sportlich, was man verdient. Und in dem Fall muss man leider sagen, der HSV hat den Aufstieg auch einfach nicht verdient.
Was ist beim HSV erstligareif? Nur die Fans?
Ja, definitiv. Also wenn man sieht auch, wie viele Fans auswärts mitreisen, wie leidensfähig sie sind, wie wenig Unmut sie ja auch kundtun. Das muss man ja auch mal klar sagen. Es gab Jahre, da hat man für deutlich bessere Leistungen schon Pfiffe kassiert. Und der HSV-Fan ist leidensfähig. Ja, das hat man sich angeeignet. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Charaktereigenschaft. Ansonsten, klar, die Rahmenbedingungen, Stadion, Trainingsgelände, aber das sind alles so Faktoren, die spielen nur bedingt eine Rolle. Wenn die falschen Menschen am Werk sind, die nicht alles dafür tun, alles dem Erfolg unterzuordnen, dann bekommt man eben die Quittung, dass man womöglich wirklich zum Zweitliga-Dino wird.
Mal anders gefragt, leidensfähig oder resigniert man inzwischen? Oder ist es bei dir so, dass du am Anfang jeder Saison sagst, das ist die Aufstiegssaison?
Auf gar keinen Fall. Auch ich lerne aus meinen Fehlern. Vieles kann man nur noch mit Sarkasmus, Humor und Ironie einfach ertragen. Und so ein bisschen Comedy-Faktor hat der HSV ja manchmal in seiner Außendarstellung auch. Von daher, man darf es nicht zu ernst nehmen. Also ich bin auch so ein bisschen abgestumpft über die Jahre. Es gab Zeiten, da war ich so Hardcore HSV-Fan, dass wenn irgendwie eine spannende Schlussphase war, ich eine Runde um den Block gegangen bin, weil es mir zu spannend war. Aber da bin ich weit von entfernt inzwischen. Nehme ich das einfach eher noch zur Kenntnis, als dass ich jetzt das Wohl meines Alltags dem Fußball unterordne.
Und die letzte und wichtige HSV-Frage. Muss man Felix Magath holen, um aufzusteigen?
Also eher würde ich dich zum Sportvorstand des HSV machen. Auf gar keinen Fall. Bitte nicht Felix Magath.
Ja, das wäre doch schön. Ich als Sportvorstand, du als Trainer machst den Jungs ein bisschen Beine. Dann klappt's auch mit dem Aufstieg.
Ja, ich frage schon mal im Rathaus nach, ob wir den Balkon 2037 haben können.
Ein Traum. Da wollte ich schon immer stehen. Wir hören uns morgen wieder, liebe Podcast-Freunde. Bis dahin. Bye, bye.
Der Hamburg-Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen.
Ich bin Holger Dilk. Guten Morgen. Der Prozess um die tödliche Messerattacke von Bruchstedt geht in die Schlussrunde. Heute werden vor dem Landgericht Itzehoe die Plädoyers gehalten. Ein psychiatrischer Sachverständiger hat in seinem Gutachten deutlich gemacht, dass er beim Angeklagten keine Hinweise auf eine verminderte Schuldfähigkeit sieht. Der Innenausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft wird sich Anfang Juni mit der Demo von Islamisten beschäftigen. In diesem Zusammenhang soll es auch um die umstrittene Gruppierung Muslim Interaktiv gehen, die hinter der Bewegung stehen soll. Einen Antrag der CDU-Fraktion für eine Sondersitzung zum Thema wurde von Rot-Grün abgelehnt. Das Hamburger Stadtderby HSV gegen St. Pauli wirft seine Schatten voraus. Die Partie morgen im Volksparkstadion wird natürlich ausverkauft sein. Und für die St. Pauli-Fans gelten besondere Regeln. Fanutensilien des Vereins dürfen ausschließlich im Gästeblock getragen werden. Wer sich nicht daran hält, kommt nicht rein.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.